Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Bahner am Mikrofon. Herzlich willkommen. Es geht wieder aufwärts in der deutschen Wirtschaft. Die Exporte ziehen deutlich an im Juni, was auch an der Erholung in China liegt. Mehr dazu gleich. Die Corona-Pandemie hat im ersten halben Jahr nicht nur bei den Autobauern, sondern auch bei den Zulieferern tiefe Bremsspuren hinterlassen. Auch bei ZF Friedrichshafen. Auch das ein Thema dieser Sendung. Zunächst schauen wir aber in die USA, wo Präsident Donald Trump nun zum nächsten Schlag gegen chinesische Tech-Konzerne ausgeholt hat. Dieses Mal trifft es Tencent mit WeChat und ByteDance, den Eigentümer der Videoplattform TikTok, die Trump schon lange ein Dorn im Auge ist, obwohl dort eigentlich nur harmlose Kurzvideos ausgetauscht werden. Nun hat Trump eine Verfügung auf den Weg gebracht, die die Videoplattform verbannen soll oder zumindest in amerikanische Hände treiben soll. Aus Washington, Katrin Brandt.
Donald Trump und seine Regierung glauben, dass die Videoplattform TikTok eine bedeutende Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA darstellt. Nachdem Trump zunächst gedroht hatte, die vor allem bei Jugendlichen beliebte App zu verbieten, schlägt er nun einen anderen Weg ein. US-Unternehmen und Bürgern soll es verboten werden, mit der chinesischen Betreiberfirma ByteDance Geschäfte abzuschließen. Das Ganze soll Mitte September in Kraft treten. Eine ähnlich lautende Regelung unterschrieb Trump auch für die Social-Media-App WeChat, die ebenfalls in chinesischer Hand ist. Trump begründete seine Entscheidung unter anderem damit, dass die Kommunistische Partei Chinas TikTok für Desinformationskampagnen benutzen könnte. Womöglich will der Präsident mit seiner Anordnung in erster Linie Druck aufbauen, damit die Apps schnell von US-Unternehmen übernommen werden. Microsoft hatte Interesse an TikTok bekundet.
Und da laufen die Verhandlungen schon. Bis Mitte September soll dieser Deal mit Microsoft möglichst stehen, aus Sicht des Präsidenten. Ja, diese Information von Katrin Brandt, die nehmen wir mit in den Frankfurter Börsensaal zu Viktor Goldgar. Die Reaktionen aus China fallen deutlich aus heute Morgen. TikTok selbst will rechtlich dagegen vorgehen und gibt sich geschockt. Scharfe Kritik kommt auch aus der Pekinger Regierung. Dort spricht man von Mobbing. Also ordentlich Zündstoff im Technologiestreit zwischen den USA und China, oder?
Oh ja, über Nacht, da flammt der Technologiestreit zwischen den beiden Supermächten mächtig auf. Gerade weil Trump jetzt ja nicht nur die Unterhaltungs-App TikTok ins Visier nimmt, die ihm ja schon seit Tagen ein Dorn im Auge ist, sondern auch ein neues chinesisches Tech-Produkt, nämlich den in China allgegenwärtigen Messenger WeChat. Das ist eine Art WhatsApp. Man kann in China sogar auch damit bezahlen, hat viel mehr Funktionen als WhatsApp hierzulande. Aber WeChat ist eben auch notorisch bekannt dafür, kritische Nachrichten zu zensieren. Und das sorgt eben den US-Präsidenten, denn WeChat hat auch in den USA zumindest ein paar Nutzer. Tencent, das ist der Mutterkonzern von WeChat, der ist ein großer chinesischer Tech-Gigant, an der Börse 700 Milliarden Dollar schwer, auch gewissermaßen der Stolz Pekings. Und deswegen habe ich über diesen Tech-Streit gesprochen, mit vor der Sendung mit Patrick Franke, dem US-Experten der Landesbank Hessen-Thüringen. Er war mir aus dem Homeoffice zugeschaltet. Ich habe Herrn Franke gefragt, wie sehr trifft diese Attacke Trumps jetzt die Chinesen?
Ja, das ist ein klarer Schlag, eine Kriegserklärung letztendlich gegen die chinesischen Tech-Unternehmen insgesamt. Denen da signalisiert wird, wir wollen euch hier nicht mehr und entweder ihr stellt euer Geschäft ganz ein oder ihr verkauft es an einen amerikanischen Konkurrenten. Im Grunde genommen ist das ein weiterer klarer Schritt auf eine nachhaltige Konfrontation, welche Unternehmen überhaupt in Amerika operieren dürfen. Und da wird eben offensichtlich die Liste bei chinesischen Unternehmen immer kürzer.
Steckt dahinter auch, Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, auch eine clevere Strategie, sich zum Beispiel, dass sich amerikanische Unternehmen wie Microsoft am Ende ein gut florierendes Social-Media-Unternehmen wie TikTok, eine weltweit erfolgreiche App, gewissermaßen unter den Nagel reißen können?
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Initiative davon von den amerikanischen Unternehmen ausgeht, die da praktisch den Präsidenten einspannen, um sich entsprechende Assets unter den Nagel zu reißen. Man muss das vielleicht ein bisschen eher so sehen. Es hat so einen leichten mafiösen Touch. Also wenn Sie sagen, wir verbieten euch hier Geschäfte zu machen, aber ihr dürft das Geschäft gerne an unseren Freund hier verkaufen, weil das ist ja letztendlich die Botschaft, die da jetzt gerade gesendet wurde. Natürlich profitiert Microsoft tendenziell davon, aber ich glaube nicht, dass sie die treibende Kraft dahinter sind.
Ist das am Ende reines Wahlkampfgetöse? Noch zum Jahreswechsel, da hat sich Trump gegenüber China ja deutlich konzilianter gezeigt. Jetzt gehen die Spannungen auf einmal nach oben, wohlgemerkt 3 Monate vor den Wahlen in den USA.
Ja, also die Tendenz für einen stärkeren Konfrontationskurs zu China sind ja schon seit einiger Zeit im Gange. Im Grunde genommen setzt sich da eine Tendenz fort, vor den Wahlen, wie Sie sagen, China so als bösen Buhmann aufzubauen. Hier, die Chinesen versuchen uns platt zu machen und ich bin derjenige, der sich dagegen stellt und der die amerikanischen Interessen verteidigt. Also das ist mehr so symbolisch, glaube ich.
Inwiefern steckt hinter dieser Eskalation im Technologiestreit auch die technologische Sorge der USA, möglicherweise sich von den Chinesen in Sachen E-Mobilität, in Sachen Halbleiter beispielsweise abhängen zu lassen?
Der Plan der Chinesen war ja, auf den Gebieten, wo sie noch hinten dran waren, aufzuholen und wenn möglich an den USA vorbeizuziehen. Das haben sie ja in vielen Bereichen noch nicht geschafft. Also gerade wenn es jetzt so um die richtige Hochtechnologie, so die Cutting Edge geht. Diesen Vorsprung will man halt um jeden Preis verteidigen. Und offensichtlich ist die aktuelle US-Regierung der Meinung, dass man dazu auch auf solche Instrumente zurückgreifen muss, dieser Verbot von diesen Apps jetzt. Und man sich eben nicht darauf verlassen kann, dass die amerikanischen Unternehmen weiterhin die führende Position halten können.
In der kommenden Woche, da gibt es nochmal Bilanzgespräche mit den Chinesen in Sachen Handelsstreit. Wie sieht's denn da aus? Das Thema ist völlig in Vergessenheit geraten. Haben sich die Chinesen an ihre Zusagen aus dem Januar, aus diesem Phase-1-Handelsdeal gehalten?
Nein, also wenn Sie sich anschauen, das war aber vornherein ausgeschlossen. Also die Zusagen waren so hoch, wenn man das jetzt ernst nimmt und überprüft, wie haben die Chinesen ihre Zusagen eingehalten, dann müssen die Amerikaner zu der Erkenntnis kommen, sie haben sie nicht eingehalten. Und dann stellt sich die Frage, ob man dann auf Sanktionen zurückgreift oder ob man sich halt kulant zeigt und sagt, ja, okay, Pandemie, wir treffen uns im nächsten Jahr nochmal, bis dahin müsst ihr es dann besser machen.
Patrick Franke, der US-Experte der Landesbank Hessen-Thüringen, zugeschaltet aus dem Homeoffice. Es könnte also sein, dass die Spannungen zwischen China und den USA mit Ende der kommenden Woche noch einmal deutlich zunehmen.
Und hat diese Vermutung sich denn auch in den Aktienkursen heute gespiegelt?
Ja, da hat es heute mächtig gerumpelt. Die Aktien vom WeChat-Mutterkonzern Tencent, die fallen in der Spitze eben nicht nur um 10 Cent, sondern in der Spitze fast um $50. Das sind 10% des gesamten Aktienkurses von Tencent, diesem chinesischen Tech-Giganten gewesen, die es mal eben innerhalb von Stunden ausradiert hat. Jetzt haben wir noch ein Minus von 5% an der Kurstafel. Aber das Ganze ist sogar ein Belastungsfaktor für den weiteren chinesischen Markt. Der Leitindex dort, der CSI 300, büßt heute mehr als 1%.
Und dabei gibt es eigentlich ganz gute Meldungen zur Konjunktur heute aus China. Die Exporte ziehen dort deutlich an, auch in Deutschland. Wir hören gleich noch mehr im Beitrag. Hebt das denn die Stimmung heute?
Ja, klar freut das, aber die ersten Experten mahnen auch schon, jetzt bloß nicht zu viel drauf einbilden. Die Zeiten bleiben herausfordernd. Denn was ist, wenn in vielen Unternehmen die Notkredite aufgebraucht ist? Was ist, wenn die Gastronomen im Herbst ihre Stühle reinräumen müssen? Was ist, wenn die Menschen auf lange Sicht so verunsichert sind, dass sie ihre Portemonnaies zugeknöpft halten? Da gibt es viele Fragen, deswegen der DAX aktuell nur 0,2% im Plus bei aktuell 12.608 Zählern.
Ja, und für Goldanleger war es eine recht erfreuliche Woche mit neuen Rekordständen.
In der Tat, bis auf $2.072 ging es heute rauf für eine Feinunze. Aktuell sehen wir noch rund $2.058 den Preis für eine Feinunze.
Schauen wir noch schnell auf den Euro.
Der Euro bei einem $1.1815 und die Durchschnittsrendite deutscher Staatstitel bei minus 0,55%.
Viktor Goldka war das. Vielen Dank nach Frankfurt. Wie geht es der deutschen Wirtschaft? Folgt nach dem rasanten Absturz tatsächlich ein steiler Aufschwung? Wird es also doch ein V-Verlauf? So genau kann das keiner sagen. Zu unberechenbar bleibt das Infektionsgeschehen. Rückblickend jedoch hat wohl der April den absoluten Tiefpunkt markiert mit Grenzschließungen, Störungen in der Logistik und Unterbrechungen der Lieferketten. Seitdem geht es wieder langsam aufwärts und auch beim Außenhandel, bei einer der tragenden Säulen der deutschen Konjunktur, stehen die Zeichen auf Erholung. Volker Fintermer.
Es sind Aussagen, die auf den ersten Blick überraschen. Die Exporte sind im Juni so stark gestiegen wie seit 30 Jahren nicht mehr. meldet das Statistische Bundesamt heute. Ein Plus von 14,9% gegenüber dem Vormonat, das klingt tatsächlich gewaltig, ist letztlich aber auch dem vorausgegangenen starken Einbruch in der Krise geschuldet.
Da darf man nicht verfrüht sein. Das ist die erste Phase der Erholung. Das ist nicht ganz unerwartet, dass die relativ schnell geht,
sagt Henning Völpel, der Direktor des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts im Sender NTV. Auch bei den Importen handelte es sich um den höchsten Anstieg zum Vormonat seit Mai 2010. Und die Industrieproduktion legte auch um 8,9% zu. Aber was jeweils im Vergleich mit dem Vormonat gewaltig klingt, bekommt im Jahresvergleich sofort ein ganz anderes Vorzeichen. Da liegen die Ausfuhren noch 16% unter dem Vorkrisenniveau und die Industrieproduktion 11,75% darunter. Aber dennoch erlauben die Zuwächse, von einer recht schnellen Erholung zu sprechen, auch wenn die Skepsis bleibt, ob sich diese Entwicklung so fortsetzen wird.
Es sieht im Moment nach einem V aus. Wir müssen allerdings davon ausgehen, dass die zweite Phase der Erholung deutlich langsamer, deutlich zäher wird, weil es ja auch darauf ankommt, wie sich andere Länder erholen, die Eurozone insgesamt, die Amerikaner von China.
Da kommen zumindest aus der Volksrepublik China heute gleichermaßen gute Nachrichten. Auch dort kletterten die Ausfuhren im Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat um 7,2%. Dies ist der größte Zuwachs seit dem vergangenen Dezember. Dabei hatten Experten sogar mit einem leichten Minus gerechnet. Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Industrie, Joachim Lang, begrüßte die Entwicklung als einen wichtigen Impuls für die Erholung des Welthandels. Dennoch sei die Weltwirtschaft nach den Einbrüchen noch lange nicht über dem Berg und das Risiko einer zweiten Welle sei nicht zu leugnen. Das betont auch HWWA-Direktor Henning Völpel.
Die Gefahr scheint relativ groß zu sein. Wir sehen, dass es beschleunigende Infektionszahlen gibt, noch auf relativ geringem Niveau. Deshalb muss es jetzt gelingen, tatsächlich das auf diesem Niveau zu halten. Das sind aber Zeichen, die wir aus allen Ländern bekommen. Insofern, glaube ich, belastet die Unsicherheit eben das Geschäft, die Erholung natürlich.
Dieter Kempf, der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, erwartet deshalb auch keine schnelle Erholung der deutschen Wirtschaft und erteilt auch nicht den Optimismus von Wirtschaftsminister Peter Altmaier, der davon ausgeht, dass es in der zweiten Jahreshälfte wieder aufwärts geht. Das Wachstum werde sowohl im kommenden Jahr und möglicherweise auch 2022 noch verhalten sein, betont Kempf. Für das laufende Jahr rechnen der Deutsche Industrie- und Handelskammertag und der Bundesverband der Deutschen Industrie weiterhin mit einem Rückgang der Ausfuhren um 15%. Aber für Jens-Oliver Niklasch, Analyst bei der Landesbank Baden-Württemberg, ist das Glas definitiv wieder mehr als nur halb voll.
Soweit Volker Findhammer. Und zu all diesen Zahlen trägt natürlich auch die Autobranche bei, die mit am stärksten von der Pandemie betroffen war und ist und teilweise mit radikalen Sparprogrammen darauf reagiert, was wiederum auch die Zulieferer zu spüren bekommen. Auch die ZF Friedrichshafen AG, nach Bosch und Conti die Nummer 3 in Deutschland, und dennoch reagiert ZF anders als andere Unternehmen. Personalabbau ja, aber mit einer Beschäftigungsgarantie und Standortsicherung. Und aus der Technologie für Verbrennung Motoren, die der Konzern mit Sitz am Bodensee jahrzehntelang entwickelt und gebaut hat, will sich ZF in absehbarer Zeit ganz verabschieden. Heute hat ZF Halbjahresbilanz gezogen. Thomas Wagner mit den Details.
Der Umsatz der ZF Friedrichshafen AG ging im ersten Halbjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gleich mal um 27% zurück und lag bei 13,5 Milliarden Euro. Noch viel wichtiger und noch viel schmerzhafter, das negative EBIT von 177 Millionen Euro, also ein saftiger Verlust vor Steuern und Abschreibungen, rote Zahlen bei ZF, das sind die Manager des über 100 Jahre alten Konzerns nicht gewohnt. Und dennoch, in manchen Geschäftsbereichen brumme es entgegen dem Corona-Trend sogar außergewöhnlich gut, beispielsweise in bestimmten Segmenten der Lkw-Getriebefertigung.
Hier im Werk in Friedrichshafen haben wir aufgrund der sehr hohen Nachfrage von chinesischen Kunden nach unserem Traxon-Getriebe eine überdurchschnittliche Auslastung. Oder unser Windkraftgetriebewerk im belgischen Lommel ist ebenfalls voll ausgelastet und arbeitet sogar über Plan.
Doch trotzdem, es hilft alles nichts. Der Konzern muss sparen, restrukturieren. 1 Milliarde Euro hat ZF im ersten Halbjahr an Fixkosten angespart, durch Rationalisierung, auch durch Personalabbau. Etwa 3.800 Stellen fielen in diesem Zeitraum weg. Allerdings, blaue Briefe mit Kündigungen drin will das Unternehmen zumindest an seinen deutschen Standorten nicht verschicken, bekräftigte Vorstandschef Wolf-Henning Scheider.
In Deutschland haben wir dazu den Tarifvertrag Transformation mit den Arbeitnehmervertretungen und den Gewerkschaften geschlossen. Er sieht vor, dass wir bis Ende 2022 keine betriebsbedingten Kündigungen aussprechen und keine Standorte in Deutschland schließen. Im Gegenzug erhalten wir die Möglichkeit, die Arbeitszeiten von Tarifmitarbeitern um bis zu 20% zu reduzieren und gezielte Abfindungs- und Altersteilzeitpakete hier anzubieten.
Der Autozulieferer glaubt, damit gut durch die Corona-Krise zu kommen. Denn ZF soll fit gemacht werden für Zukunftstechnologien mit einem Schritt, der derzeit für ein Aufhorchen in der gesamten Branche sorgt.
Wir werden zukünftig bei ZF keine Komponenten mehr für rein verbrennungsmotorische Antriebe entwickeln, sondern fokussieren unsere Aktivitäten auf Plug-in-Hybride mit hoher Reichweite, hoher elektrischer Reichweite und rein elektrisch fahrenden Fahrzeugen.
ZF-Chef Schneider im Beitrag von Thomas Wagner. Und wir kommen wie jeden Freitag zum Firmenporträt. Diesmal mit einem Unternehmen, das seine Wurzeln in alten Kolonialzeiten hat. Ende des 19. Jahrhunderts begann ein Bremer Betrieb, aus einem sehr speziellen See auf der Karibikinsel Trinidad einen natürlich vorkommenden Asphalt zu importieren. In ein Granulat umgewandelt, sorgt dieser Asphalt in unseren Tagen dafür, dass Autobahnen leiser werden, und zwar seit 5 Generationen. Godehard Weierer dazu.
Die Firma ist 1878 durch den alten Herrn Karl Ungewitter gegründet worden und 1888 haben wir die ersten Importe von Trinidad Naturasphalt gehabt.
Andreas Knöbig ist Geschäftsführer der Karl Ungewitter Trinidad Lake Asphalt GmbH mit Sitz in Bremen. Er leitet das Familienunternehmen in 5. Generation. 6.000 bis 7.000 Tonnen importiert das Bremer Unternehmen pro Jahr. Der Naturasphalt wird zu einem Granulat heruntergebrochen und dem sogenannten technischen Asphalt beigegeben. In Asphaltmischwerken werden Gesteinsstoffe und Bitumen miteinander vermengt. Das hierbei verwendete Bitumen fällt in den Erdölraffinerien in großen Mengen an. Beim Naturasphalt aus dem Trinidader See zieht sich dieser Mischvorgang über mehrere 10.000 Jahre hin.
Das heißt, man substituiert einen Teil des normalen Bitums im technischen Asphalt, ich sage jetzt mal technischer Asphalt im Vergleich zum Naturasphalt, mit dem Naturasphalt, um den Asphalt qualitativ aufzubessern. Das heißt, im Endeffekt verbesserte, verlängerte Haltbarkeit.
Geschäftsführer Andreas Knöbig kennt den See, aus dem der Rohstoff kommt, den er hier in Deutschland aufarbeitet, aus eigener Anschauung. Trinidad, die karibische Insel vor der Küste Venezuelas, hat er mehrfach besucht.
Diese Seeoberfläche, wenn man darüber läuft, das fühlt sich so an, als ob man auf diesen gummierten Flächen bei Kinderspielplätzen läuft. Das heißt, es federt leicht, ist relativ warm und ist kurzfristig mit Planierraupen und Bulldozern befahrbar.
Der See ist über die Jahre ein wenig gesunken. Allerdings nicht so viel, wie man aufgrund der Abbaumenge vermuten möchte, bekräftigt der Geschäftsführer. Der Rohstoff drückt von unten nach. Entdeckt wurde dieses Naturspektakel bereits vor über 400 Jahren von Sir Walter Raleigh und steht im krassen Gegensatz zu den traumhaften Karibikstränden in der Nähe. Touristen verirren sich nur selten an den schwarzen, blubbernden See. Er hat einen Durchmesser von 900 Metern und ist, hier gibt es nur Vermutungen, 90 Meter tief. Nirgendwo auf der Welt gibt es ein größeres Vorkommen. Man schätzt es auf 10 Millionen Tonnen Naturasphalt. 140 Insulaner sind im Tagebau beschäftigt. Für die Weiterverarbeitung in Bremen kommt Andreas Knöbig mit 9 Mitarbeitern aus.
Hier auf der Anlage haben wir 5 Stammarbeiter. Das Stammpersonal zur Hochsaison, das heißt vor den Sommerferien und nach den Sommerferien, wenn besonders viel Straßenbautätigkeit ist, rüsten wir 3 bis 4 Leiharbeiter nach.
Andreas Knöbig geht hinüber zu einer klobigen, kastenförmigen Apparatur mit einem hellgrauen Schlund.
Da stehen wir genau im Staub.
Staub wirbelt auf. Der Arbeiter, der den Brecher bedient, trägt Handschuhe, Kopf- und Atemschutz.
In den Brecher werden jetzt die Fässer gerollt. Auf die Fässer kommt ein wenig mineralisches Trennmittel, damit die Fässer nach dem ersten Brechschritt in dem Schlagwalzenbrecher, wir hören jetzt das Geräusch, wo das Fass durch die Schlagwalze läuft, damit das Material am Ende nicht wieder verklebt. Das Material hat also immer wieder eine Tendenz zum Wiederverkleben.
Hinter dem Brecher fällt der zerkleinerte Naturasphalt auf ein Förderband, das ins Innere der 4000 Quadratmeter großen Halle führt.
Wir stehen jetzt hier an unserem sogenannten Sieb- und Mahlturm. Das heißt, die vorgebrochenen Fässer werden hier heruntergebrochen auf eine Größe von 0 bis 10 Millimeter.
Der Umsatz seines Unternehmens liegt bei 7 bis 8 Millionen Euro. Den Preis, zu dem er den unbearbeiteten Naturasphalt aus Trinidad bezieht, will er dagegen nicht preisgeben.
Ich bin der Meinung, dass das Produkt im Vergleich zu anderen Produkten schon auch von Trinidad aus sehr, sehr teuer verkaufen. Und es ist für uns ein Monopollieferant und müssen auch die Preise akzeptieren, die uns diktieren.
Andererseits profitieren Unternehmen aus den Industriestaaten bei der Weiterverarbeitung von Rohstoffen, die sie aus Schwellen- und Entwicklungsländern beziehen. Soziale Standards und ökologische Auflagen sollten vor Ort eingehalten werden.
Wir haben uns einmal um Abbaurechte beworben, unten an dem See, dass wir das direkt machen wollten. Und wir hätten also Kindergärten dort vorhalten müssen, Sportstätten, wir hätten ein kleines Krankenhaus dort aufbauen müssen.
Auch ein Entsorgungskonzept für die Vegetationsreste, die beim Reinigen des Naturasphalts herausgesiebt und gefiltert werden, sollte die Firma aus Deutschland vorlegen. Den Zuschlag erhielt dann doch ein Unternehmen aus Trinidad, das aber diese Anforderungen ebenfalls erfüllen müsste, betont Andreas Knöbig.
Wir haben jetzt die Produktionshalle verlassen und stehen an einem Rollenband. Auf dem Rollenband kommen die fertig gepackten Paletten vom Robert-Palettierer in den Außenbereich gerollt und werden dort vom Gabelstapler in den Lagerbereich gebracht.
Zu den Kunden der Bremer Karl Ungewitter Trinidad Lake Asphalt GmbH zählen Asphaltmischwerke in erster Linie in Deutschland und Europa. Ab und zu geht auch eine Lieferung nach Afrika oder Brasilien. In den Mischwerken wird dem Asphalt 1 bis 1,5% Naturasphalt beigemengt. Den Unterschied zu herkömmlichen Asphaltsorten würde der Autofahrer so gut wie nicht bemerken, sagt Andreas Knöbig. Mit Sicherheit aber die lärmgeplagten Anwohner. Der Naturasphalt, den sein Unternehmen aus der tropischen Karibik bezieht, macht den Straßenbelag hierzulande leiser und erhält länger, selbst auf vielbefahrenen Straßen wie Autobahnen und Bundesstraßen.
Die Bremer Firma Ungewitter stellte Godehard Weyerer vor. Und zum Schluss kommen wir zur Wirtschaftspresseschau und damit zur Lufthansa, die beim geplanten Personalabbau inzwischen betriebsbedingte Kündigungen nicht mehr ausschließen kann.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt: Erst ein staatliches Hilfspaket von 9 Milliarden Euro, dann die Androhung tausender Kündigungen. Es war erwartbar, dass diese Abfolge zu bissiger Kritik führt. Doch wer sich erregt, missachtet, dass die Pandemie eine viel verheerendere Wirkung hätte, wenn der Staat nicht geholfen hätte. Das Rettungspaket sichert den Bestand des Konzerns und mehr als 100.000 Arbeitsplätze. Die Gewerkschaften müssten mit Unverständnis rechnen, wenn sie, trotz aller Zumutungen, allzu forsch in Krisengespräche gehen. Die Süddeutsche Zeitung ist überzeugt: Die Geschäftsreisenden, von denen Lufthansa so lange so gut lebte, werden erst einmal nicht zurückkommen, wenn überhaupt je wieder. Was Lufthansa bislang erfolgreich machte, funktioniert nicht mehr. Konzernchef Spohr muss sich jetzt eine neue Strategie suchen. Das heißt aber auch, Lufthansa schrumpft, muss Flugzeuge stilllegen und Jobs streichen. Dass da die Gewerkschaften nicht gerne mitmachen, ist klar. Aber es ist unvermeidlich, um die Firma als Ganzes zu retten. Die Frankfurter Rundschau hält dabei das Ausreizen des Sozialverträglichen für wichtig. Es mildert die Schmerzen der Beschäftigten und es stärkt massiv das Unternehmen. Wenn es mit der Fliegerei, vielleicht doch früher als erwartet, wieder richtig losgeht, dann wird entscheidend sein, so zügig wie möglich das Angebot wieder hochzufahren, um sich Marktanteile zu sichern. Dazu braucht es zuallererst erfahrenes Personal. Die beste Lösung ist, wenn die Beschäftigten dann schon da sind.
Soweit die heutige Wirtschaftspresseschau. Berliner Luft gegen Corona, eine Schülerfirma mit einer innovativen Idee, die können Sie gleich kennenlernen in Deutschland heute hier nach den Nachrichten, dann mit meiner Kollegin Claudia Hennen am Mikrofon. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.